Landesfeuerwehrverband Sachsen Podcast. 112% für Sachsen.
Herzlich willkommen zum Podcast 112% für Sachsen. Mein Name ist Thomas und wie immer habe ich wieder Gäste eingeladen. In diesem Fall der Thilo Heschel aus Dresden und den Enrico Pohl aus Zwickau. Bevor wir zum Thema kommen und ihr euch vorstellt, erstmal das aktuelle Aline.
Hallo und herzlich willkommen zu den News. Dieses Jahr findet die 21. Messe Florian in Dresden statt. Viele Aussteller werden sich auch hier wieder beteiligen und es wird interessante Fachtagungen geben. So beispielsweise den Fachtag Presse-, Öffentlichkeits- und Medienarbeit, Einsatznachbesprechung der Waldbrandsaison 2022 in Mitteldeutschland, das Seminar Feuerwehrhistorik, der Fachtag Vorbeugender Brandschutz sowie zwei Workshops der Jugendfeuerwehr Sachsen. Jetzt noch schnell anmelden und die freien Plätze sichern. Landkreis Meißen. Hier gab es eine Sammelbeschaffung von 5 Hubrettungsfahrzeugen. Die Feuerwehren der Städte Radebeul, Riesa, Königsbrück, Radeburg und Nossen haben neue Drehleiterfahrzeuge DLAK 23-12 erhalten. Die Gesamtkosten der 5 Fahrzeuge betragen ca. 3,5 Millionen Euro. Ein besonderer Dank geht hier an den Freistaat Sachsen. Er bewilligt im Rahmen dieser Sammelbeschaffung eine Förderung von 555.600 Euro pro Fahrzeug. Wir wünschen allzeit gute Fahrt. Einen neuen Ehewehe gab es außerdem im Landkreis Meißen für die Freiwillige Feuerwehr Ebersbach. Er ist seit Juli 2022 im Einsatz. Wir wünschen allzeit gute Fahrt. Im Landkreis Bautzen gab es ebenfalls einen neuen MTW für die Freiwillige Feuerwehr Lommel. Am 2. Oktober 2022 wurde dieser zum Tag der offenen Tür übergeben. Wir wünschen den Kameradinnen und Kameraden allzeit eine gute und vor allem unfallfreie Fahrt. In Leipzig wurde nun die neue Hauptwache eröffnet. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, Staatssekretär des Inneren Dr. Frank Feil und Leipzigs Feuerwehrchef Axel Fuhr eröffneten nach 4,5 Jahren Bauzeit am 6.10.2022 die Hauptwache am Gürgelring wieder. Nach der Komplettsanierung zogen 110 Einsatzkräfte der Feuerwehr und 65 Mitarbeiter des administrativen Teils der Branddirektion in das schmucke Gebäude ein. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde funktional so umgebaut, um die Anforderungen einer modernen Sicherheitsbehörde zu erfüllen. Kommen wir nun noch zur Messe Modell Hobby Spiel. Das Publikum war begeistert und wir hoffen, wir ziehen eine positive Bilanz. Die Messe Modell Hobby Spiel ist zu Ende. Der Landesfeuerwehrverband Sachsen präsentierte sich in Kooperation mit Sachsen-Lotto und einer riesigen Ausstellung. Neben 2 historischen W50-Fahrzeugen, einer Drehleiter sowie einem Löschfahrzeug wurden auch hochmoderne Fahrzeuge, so ein HLF, ein Rettungswagen sowie ein Kommandowagen vorgestellt. Die Brandschutzerziehung mit dem Infomobil des LFV Sachsen stand ebenfalls im Mittelpunkt dieser 3 Tage. Es war ein voller Erfolg. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
112% für Sachsen.
So, das war's. Vielen Dank, Pauline. Und wir starten jetzt schon einfach in den Podcast rein. Heute das Thema die Leitstelle, die Arbeit der Leitstelle in Sachsen. Thilo, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Und der Enrico.
Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf.
Genau, wir haben ja schon gesagt, wo ihr herkommt. Was ist eure Position? Was habt ihr für Arbeiten in euren Leitstellen?
Ja, mein Name ist Thilo Heschel und ich bin der Leiter der integrierten Regionalleitstelle hier in Dresden.
Ja, ich komme aus Zwickau, quasi aus der integrierten Regionalleitstelle Zwickau und bin dort ebenfalls Leiter.
Was unterscheidet eure Leitstellen? Gleich am Anfang mal die Frage.
Ja, ich glaube zum einen die Größe.
Ja, würde ich auch sagen. Also Dresden ist schon etwas größer, verantwortlich für 2 Landkreise und eine große Stadt. Zwickau hat eine etwas kleinere Stadt.
Ebenfalls für 2 Landkreise verantwortlich, aber eben ohne Kreisbeistand.
Und jetzt immer die berühmte Frage, wie seid ihr in die Feuerwehr überhaupt gekommen?
Also ich fange mal an. Bei mir war es so, dass ich früher in meinem früheren Leben zur See gefahren bin. Und als das dann sozusagen dem Ende entgegenging, habe ich mit meiner Frau gesprochen und überlegt, was kann ich jetzt machen? Der Beruf des Seemannes konnte man jetzt an Land nicht so viel damit anfangen. Und ich habe damals gegenüber einer Feuerwache gewohnt in Dresden. Und meine Frau sagte zu mir, geht doch einfach zur Feuerwehr, die machen sehr viel Sport. Ich war schon immer ein sehr sportlicher Mensch. Und da habe ich mir gedacht, okay, da gehst du mal rüber und fragst mal. Und ja, die haben mich dann genommen. Also das war zu DDR-Zeiten, 1990 war das auch noch so, dass Seeleute sozusagen bei der Feuerwehr, war ja damals ein Organ der Polizei noch, gern gesehen waren, weil die schon diese Sicherheitsüberprüfung hinter sich hatten und man die sozusagen ungeschehen übernehmen konnte.
Alles klar. Enrico, bist du auch zu Schiff gefahren?
Nein, Tretboot vielleicht, aber ansonsten nicht mehr. Nein, ich bin 1985, damals noch in die AG Junge Brandschutzhelfer eingetreten. Ja. Und das war letztendlich ja der Startschuss für meinen Lebensweg, was die Feuerwehr betrifft. So bin ich quasi über die Freiwillige Feuerwehr dann auch 1999 in die Berufsfeuerwehr Zwickau eingetreten. Meine Bewerbung hatte quasi Erfolg und ja, dann beginnt der Weg in Zwickau.
Jeden Tag auf Arbeit, jeden Tag in der Leitstelle. Was müsst ihr konkret machen in der Leitstelle? Disponiert ihr? Macht ihr organisatorische Aufgaben?
Also disponieren ist jetzt schon lange nicht mehr sozusagen. Das habe ich vor vielen Jahren mal gemacht. Also ich war auch zwischendurch mal Lagedienstführer und habe mit disponiert, noch in der alten Leitstelle auf der Luisenstraße in Dresden. Jetzt als Leiterleitstelle ist eigentlich mein Hauptaugenmerk, also die Leitstelle insgesamt lenken. Letztendlich landen alle Themen irgendwo bei mir auf dem Tisch. Und vor allem die Geschichte Personal ist ganz wichtig heutzutage. Und das sind wir eigentlich täglich dran sozusagen.
Ja, in Zwickau ist es ähnlich. Als Leiter Leitstelle obliegt einem die Haupttätigkeit darin, für den Betrieb zu sorgen, für einen stabilen Betrieb, das heißt eben fürs Personal, für die Organisation in der Leitstelle, dass jederzeit genügend Disponenten da sind, auch die technischen Möglichkeiten haben, um letztendlich Notrufe entgegenzunehmen und die entsprechenden Einheiten zu haben. Ja. Also letztendlich kann man sagen, es ist ein trister Bürojob.
Aber trotzdem allround.
Ja, genau. Man ist letztendlich für alles verantwortlich. Man hat natürlich, macht das nie alleine, sondern hat noch ein großes Team hinter sich, was einen da unterstützt. Das ist, denke ich mal, in beiden Leitstellen ähnlich. Und das ist, Leitstelle ist auch Teamarbeit. Also hinter den Kulissen, aber auch vorne sozusagen am Telefon.
Das ist wie in der Feuerwehr. Teamarbeit ist alles.
Genau, das zieht sich wirklich komplett durch. Und das ist egal, ob in einer großen Leitstelle wie Dresden oder in einer kleineren wie Zwickau, genau gleich. Mhm. Ja, man braucht auch das Team. Und das ist ja auch das Interessante an dem Job überhaupt.
Jetzt hast du, Thilo, schon die Anzahl angesprochen, die Zahl der Disponentinnen und Disponenten. Wie viel seid ihr in Dresden in der großen Leitstelle?
Also das unterscheidet sich natürlich vom Tag, also in Wochentagen sind wir mehr als am Wochenende logischerweise und am Tage zu den Hauptanrufzeiten auch mehr als in der Nacht. Man kann sagen, am Tage in der Woche sind es 18 Mann, 19 Mann, ist auch ein bisschen unterschiedlich immer und in der Nacht Minimum 4.
Und wie sieht es in Zwickau aus?
Ja, es ist ähnlich, also wenn man die Hauptaufgaben beschreibt, dann ist es so, dass gerade das Geschäft der Krankentransportdisposition durchaus mehr unter der Woche Stunden, ich sag mal, von 7 bis 19 Uhr stattfindet. Und da haben wir auch die meisten Disponenten im Dienst. Das heißt, wir sitzen insgesamt mit 12 Disponentinnen und Disponenten am Platz. 3 befinden sich jeweils mindestens in Bereitschaft.
Bereitschaft,
das heißt,
ja.
Das heißt, 15 Mann sind quasi da.
Bereitschaft kann ich mir vorstellen. 12-Stunden-Dienst, 24-Stunden-Dienst, wie ist es bei euch?
Bei uns ist es geregelt im 24-Stunden-Dienst plus den sogenannten Tagdienst. Das sind überwiegend die Kollegen, die quasi das Krankentransportgeschäft abwickeln.
Und also bei uns ist das ähnlich. Wir haben mittlerweile ein drittes Dienstmodell. Also die Hauptdienstzeit ist 24-Stunden-Dienst für die Kollegen. Wir haben aber genau wie Zwickau, das wird, denke ich mal, an jeder Leitstelle gleich sein, am Tage natürlich eine Tagesverstärkung. Das sind 8-Stunden-Dienstler. Da gibt es ein paar Kollegen, die das jeden Tag machen, die immer 8 Stunden da sind. Und ansonsten werden die 24-Stunden-Dienstler sozusagen wochenweise abgeordnet, mal für eine Woche so einen 8-Stunden-Dienst zu übernehmen, von Montag bis Freitag. Und seit 2 Jahren haben wir noch sozusagen eine dritte Gruppe, das sind unsere Junior-Disponenten. Das sind Kollegen, die fahren 50% Rettungsdienst auf dem Rettungswagen als Notfallsanitäter, sind da also hochqualifiziert und gut ausgebildet. Und die anderen 50% arbeiten in der Leitstelle. Und die haben ein Dienstplanmodell, das beinhaltet 12 Stunden, weil die sozusagen, damit die nie zwischen zwei Dienstsystemen hin und her springen müssen, wenn die auf dem Rettungswagen fahren, haben sie in Dresden auch 12 Stunden Dienst. Insofern haben die jetzt 12 Stunden Dienst, entweder Tag- oder Nachtdienst.
Welche Aufgaben hat eine integrierte Regionalleitstelle?
Ja, letztendlich sind genau diese Aufgaben definiert in verschiedenen Gesetzen. Einmal im Gesetz für den Brandschutzrettungsdienst Katastrophenschutz und letztendlich auch in der Landesrettungsdienstplanverordnung. Und dort ist ganz klar geregelt, die Leitstellen haben Hilfeersuchen entgegenzunehmen. Das passiert überwiegend über die Notrufnummer 112. Des Weiteren lenken und leiten wir Rettungsdiensteinsätze, alarmieren die Einsätze der Feuerwehr oder im Bedarfsfall auch die des Katastrophenschutzes. Und wir organisieren den öffentlichen Krankentransport.
Also ein Hauptaugenmerk liegt natürlich auf der Entgegennahme von Notrufen und der Alarmierung der entsprechenden Rettungsmittel sozusagen. Ob das jetzt Feuerwehr oder Rettungsdienst betrifft, kommt ja immer darauf an, was es für ein Notfall ist und gegebenenfalls dann auch die Lenkung und Steuerung sozusagen der Kräfte und Mittel, bis sie vor Ort sind.
Notruf bedeutet aber jetzt für mich nicht, dass ich einen Krankentransport darüber bestelle, über die 112.
Genau, du hast ja schon selber gesagt, Notruf, das ist die Nummer 112 europaweit, die für die Entgegennahme von Notrufen, das heißt von Notfallpatienten letztendlich.
Genau.
Dafür ist sie da, dafür soll sie auch genutzt werden.
Oder generell Notfällen. Ne?
Genau.
Notfälle sind ja auch Brandeinsätze.
Richtig, auch technische Hilfeleistungen, also der klassische Verkehrsunfall zum Beispiel. Ist letztendlich auch ein Notruf. Unterscheidet sich von der Bestellung eines Krankentransportes, für den man bitte die 19 dreimal die 2 wählt. Und das hat halt eine niedrigere Priorität. Aber dran kommt dann natürlich auch.
Genau. Der Unterschied Krankentransport, Rettungsdienst, also Rettungswagen. Wo ist da ein Unterschied?
Ja, zum einen in der technischen Ausstattung der Fahrzeuge, zum anderen in der personellen Ausstattung, wenn man das
also so der sagt. Qualifikation des Personals. Und letztendlich ist bei dem einen Eile geboten, sprich die fahren mit Blaulicht und Sondersignal und bei dem anderen rollt der Krankentransport rollt halt im ganz normalen Verkehr mit.
Genau.
Das dauert also etwas länger, weil es eben nicht zeitkritisch ist.
Jetzt spricht man ja von einer Zeit 12 Minuten im Rettungsdienst, in der Feuerwehr. Was ist das? Was bedeuten die 12 Minuten?
Das, was du meinst, Thomas, ist sicherlich die Hilfsfrist, die für den Rettungsdienst gesetzlich normiert ist. Das heißt, die Hilfsfrist von 12 Minuten in einer maximalen Zeit von 12 Minuten sollen quasi die Rettungsmittel vor Ort sein beim Notfallpatienten.
Genau. Also Rettungsdienst jetzt in dem Fall.
Genau, das gilt nur für den Rettungsdienst. In der Feuerwehr gibt es in dem Sinne keine Hilfsfrist. Da gibt es sozusagen eine 13-Minuten-Frist. Das ist so eine Planungsgröße, aber eher für den kritischen Wohnungsbrand, wo man sagt, nach 13 Minuten soll der erste Löschzug oder die ersten Mittel der Feuerwehr vor Ort sein, um den Brand bekämpfen zu können.
Und die 12 Minuten vielleicht, um das noch zu erklären, setzen sich zusammen aus drei unterschiedlichen Zeiten wieder. Also jeweils eine Minute haben wir als Leitstellenzeit, den Einsatz zu disponieren. Eine Minute hat das Team des Rettungsdienstes Zeit, quasi sich ins Fahrzeug zu begeben und den Motor zu starten, quasi loszufahren. Und dann gibt es noch die 10 Minuten, die übrig bleiben. Das ist die reine Fahrzeit.
Wobei man noch dazu ergänzen sollte, ab wann die Zeit gilt, nämlich erst, wenn sozusagen der Disponent alle Informationen eingeholt hat. Das beginnt nicht mit Beginn des Gespräches. Da weiß er ja noch gar nicht, was passiert ist, wo er Leute hinschicken muss, sondern erst, wenn er alle Informationen hat, zählt diese eine Minute Dispositionszeit. Also das ist die Zeit, die er benötigt, um zu entscheiden, welches Rettungsmittel schicke ich jetzt zu diesem Einsatz.
Jetzt kann ja nicht sicher jeder Disponent oder Disponentin werden in Leitstellen. Welche Anforderungen von den Disponentinnen und Disponenten sind denn in Sachsen gültig notwendig?
Also auch das ist sozusagen in der sächsischen Landesrettungsdienstplanverordnung geregelt. Notwendig ist der Lehrgang B3 Feuerwehr, sprich der Gruppenführer Feuerwehr und Rettungsassistent oder Notfallsanitäter. Und es gibt Übergangsregelungen, dass auch Rettungssanitäter aus den Altleitstellen sozusagen übernommen wurden. Und wenn jetzt neue sich Kollegen bewerben, die müssen noch eine Zusatzausbildung von 280 Stunden machen zum Rettungssanitäter dazu. Weil die Ausbildung gibt es mittlerweile auch.
Genau, nennt sich dann Rettungssanitäter Plus oder auch Rettungssanitäter mit leitstellenspezifischer Rettungsdienst aus. Ansonsten, denke ich, sollten Sie noch Teamfähigkeit mitbringen. Empathie.
Ganz wichtig sind also gute Kommunikation. Also wir telefonieren, also der Disponent telefoniert ja immer mit dem Notrufer. Und muss natürlich sozusagen gut mit dem sprechen können, den beruhigen können, die Informationen in möglichst kurzer Zeit aus ihm rausholen, die er benötigt, um eine Einsatzentscheidung zu treffen. Deswegen ist Kommunikation sehr, sehr wichtig.
Und ich denke, das Wort Deeskalation sollte auch kein Fremdwort sein.
Nee, auf jeden Fall heutzutage nicht. Er sollte im besten Falle auch über mehrjährige Erfahrung verfügen im Rettungsdienstbereich und im Feuerwehrbereich. Das ist dann so, ja, das wäre das Allround-Paket, das man.
Dann kennt man eben auch als Disponent oder Disponentin das andere Ende des Funks, sprich die aktive Arbeit im Rettungsdienst oder Feuerwehr, wie es eben dann tatsächlich aktiv draußen vonstatten geht.
Genau, das ist ganz wichtig, damit man sich gut versteht und auch letztendlich nachvollziehen kann, was passiert da draußen. Man kann dann einfach bessere Entscheidungen treffen und umgedreht ist das ja auch genauso. Also auch deshalb bieten wir sehr häufig Hospitationen an von Rettungsdienstmitarbeitern, vor allem die zu uns kommen, um mal einen Tag in der Leitstelle hospitieren, um mal sozusagen die Gegenstelle kennenzulernen. Warum treffen wir manche Einsatzentscheidungen und warum machen wir das nie anders? Das hilft ungemein, das Verständnis untereinander.
Kommunikation ist alles.
Ja.
Viele Monitore, wenn man in der Leitstelle geht, ich war schon in Dresden öfters mal in der Leitstelle gewesen, viele, viele Monitore, 3, 4, was ist denn an Hard- und Software notwendig?
Naja, letztendlich hat es Thilo ja schon gesagt, die Hauptaufgabe ist Kommunikation. Das heißt, wir müssen uns ein Bild machen können und deswegen bekommen unsere Disponentinnen und Disponenten ein Einsatzleitsystem zur Verfügung gestellt. Das ist letztendlich unsere Software, mit der wir arbeiten. Dort können wir ziemlich schnell Adressen herausfinden, ohne dass wir quasi Straßen und Orte vollständig ausschreiben müssen. Die Disponenten haben gleichzeitig noch die sogenannte GIS-Karte. Also das ist letztendlich ähnlich wie Google Maps, wenn man das so sagen darf. Eine Karte, auf der sie einfach nochmal nachschauen können, um was für ein Gebäude handelt es sich meinetwegen. Ist es ein Einfamilienhaus, ist es ein Mehrfamilienhaus? Was steht drumherum oder wo finden wir den Notfallort überhaupt, dass wir letztendlich auch die Kolleginnen und Kollegen des Rettungsdienstes vielleicht lenken können, gerade wenn es abgelegene Objekte sind.
Lenken heißt, seht ihr, wo die Rettungswagen oder Feuerwehrfahrzeuge sind? Oder?
Ja, das kann man mittlerweile sehen. Also die sind georeferenzierte Daten haben wir da, wo wir bestimmten Tracking-Bereich sehen, ein paar Sekunden sozusagen, wie die Fahrzeuge sich bewegen und die gegebenenfalls auch führen können.
Das ist ganz wichtig, wenn es darum geht, Notfälle schnellstmöglich mit freien Fahrzeugen zu beschicken. Und dann sehen die Disponenten auf ihrer Karte eben wirklich das nächstgelegene freie Fahrzeug und können entsprechend schnell disponieren.
Grundsätzlich ist es so, wenn wir einen Einsatz anlegen und dann Fahrzeuge alarmieren, da gibt es dann die verschiedensten sozusagen Alarmierungswege über Pager, über einen Drucker, wenn die Fahrzeuge in der Wache stehen, über ein Display in der Wache. Aber heutzutage werden auch die Daten auf ein Navigationsgerät gespielt und da wird auch gleichzeitig die Route angezeigt. Gibt es schon viele Möglichkeiten, die Kollegen unterstützen, aber natürlich ist gerade, wenn es jetzt nicht gerade in der Stadt ist, sondern irgendwo auf dem Lande und eine Straße und vielleicht schwierig zu erreichen, schon immer angebracht, dort damit zu kontrollieren und drauf zu gucken, dass die Kollegen auch die richtige Adresse haben.
Was macht man überhaupt mit 3, maximal 4 Bildschirmen am Arbeitsplatz?
Also, um das mal ein bisschen bildhaft darzustellen, der mittlere Monitor, das ist sozusagen der erste Arbeitsmonitor, dort werden halt die Daten eingegeben, also der Einsatzort, man schreibt dann halt die Adresse rein, zum Beispiel den Namen des Anrufers, Telefondaten und so weiter. Der linke Bildschirm, so ist es bei uns aufgebaut, eigentlich jeder Arbeitsplatz im Grunde genommen gleich, zeigt dann die GIS-Karte, die automatisch, wenn man eine Adresse da einträgt, die dazugehörige Karte auflegt, sodass der Disponent im Gespräch dann schon mal links blinzeln kann und gucken kann, passt das jetzt, was der Anrufer mir da erzählt, mit der Karte, stimmt das überein? Dann kann ich davon ausgehen, dass ich die richtige Adresse habe. Und auf dem rechten Bildschirm sind im Prinzip die Daten also von unseren Fahrzeugen, also ein sogenannter Daemon, der einerseits zeigt, welche Fahrzeuge alle zur Verfügung stehen, in welchem Status die gerade sind, sind die frei und verfügbar, welche Fahrzeuge sind schon alarmiert, da gibt es verschiedene Masken, die man auflegen kann, wo man halt relativ schnell sehen kann, mit welchen Fahrzeugen kann ich jetzt arbeiten.
Jetzt kam vor uns gerade von dir, Thilo, das Wort GIS, was heißt das?
Das heißt geografisches Informationssystem. Im Hintergrund ist letztendlich sind mehrere Karten verfügbar, wo sich der Disponent eine Karte auflegen kann, die er noch sozusagen bearbeiten kann mit verschiedenen POIs, also Anzeigemöglichkeiten hat er verschiedene und er kann auch verschiedene Karten sich auflegen. Geht von Google Maps bis hin zu Böhms Wanderkarten, sage ich mal, aus der Sächsischen Schweiz, die wir da eingespielt haben, die manchmal bei der Suche nach Klettergipfeln ganz hilfreich sind.
Das kann ich mir vorstellen. Notrufannahme. Ich rufe jetzt euch an, die 112, der Notruf, europaweit bekannt. Und vor allen Dingen europaweit ist die 112 als Notruf. Was passiert, wenn ich bei euch in der Leitstelle rauskomme?
Ja, Feuerwehr und Rettungsdienst, wo genau ist der Notfallort?
Das ist so die erste Anfrage.
Das ist quasi die erste Frage, die unsere Kolleginnen und Kollegen stellen. Denn für uns ist ganz wichtig, dass wir als allererstes eben die Information zum Notfallort haben.
Warum? Ja.
Im Falle eines Abbruchs, also würde das Telefonat zusammenbrechen, könnte man immer noch, hätte man den Notfallort und könnte ein Fahrzeug hinschicken, was eben nachschaut, was ist dort passiert oder nicht. Aber wenn wir nicht wissen, wo wir hinfahren müssen, dann kann ich nichts losschicken.
Genau, wichtig ist für uns noch die Rückrufnummer des Anrufers, um eben im Falle eines abgebrochenen Telefonats die Möglichkeit zu haben, zurückzurufen. Und ansonsten werden dann eben alle wichtigen Daten zusammengetragen. Das heißt, der Disponent, die Disponentin fragen gezielt nach dem Zustand des Patienten oder aber nach dem Schadensereignis an sich. Und dafür steht zumindest unseren Kollegen in Sachsen die sogenannte SNA, heißt standardisierte Notrufabfrage, zur Verfügung. Ist eine Software letztendlich, die dem Disponenten, der Disponentin einen roten Faden gibt durch die Notrufabfrage. So werden als allererstes Fragen nach den wichtigsten Gesundheitszuständen zum Beispiel gestellt, das heißt Bewusstsein, Atmung und Herz-Kreislauf. Und im Verlauf gibt quasi eine Software Fragen vor, mit deren Beantwortung letztendlich schneller ans Ziel gekommen wird. Das heißt, das Programm sucht sich ein passendes Einsatzstichwort. Und der Kollege kann dann letztendlich oder die Kollegin entscheiden, passt das auch zu dem, was ich gehört habe? Passt das zu dem, was geschildert worden ist? Übernehme ich quasi dann das Einsatzstichwort oder muss ich es vielleicht nochmal nachregulieren und entsprechend anpassen?
Also Mitdenken ist doch schon gefragt.
Definitiv immer. Also das ist, wie gesagt, eine Unterstützung, die einen roten Faden vorgibt, auch damit man nichts vergisst. Aber die Disponenten sind definitiv immer angehalten, das zu verifizieren und nachzudenken drüber, passt das jetzt oder passt das nicht. Und sie dürfen letztendlich auch upgraden oder downgraden. Ne?
Also die letztendliche Entscheidung liegt auch beim Disponenten oder Disponentin.
Deswegen heißt das, was da hinten rauskommt, auch ein Einsatzmittelvorschlag, den der Disponent quasi überprüfen muss und entweder bestätigen oder eben ändern muss.
Und das in einer Minute. Das ist eine stolze Leistung. Ja, integrierte Regionalleitstellen, Einsatzzahlen, sind die annähernd gleich bei euch oder unterscheiden die sich?
Also ich denke, sie werden sich ein bisschen unterscheiden, weil wir ja unterschiedlich große Gebiete haben und mit Dresden, einer Großstadt, sozusagen erfahrungsgemäß höhere Einsatzzahlen sind. Ich habe mal ein paar Zahlen von 2020 mitgebracht. Da hatten wir insgesamt 264.000 disponierte Einsätze, wovon sozusagen 145.000 auf die Landeshauptstadt Dresden gezählt wurden und 60.000 auf den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und 52.000 auf den Landkreis Meißen.
Und das disponiert jetzt alles Dresden?
Das disponiert alles Dresden. Mhm. Man kann das dann auch aufgliedern sozusagen in die verschiedenen Einsätze. Also Notfallrettung waren insgesamt 132.000, der Krankentransport ca. 85.000 und die Feuerwehr 18.000 Einsätze.
Das ist eine Menge. Und wie ist es bei euch in Zwickau?
Ja, letztendlich sind wir für die beiden Landkreise, Vogtlandkreis und Landkreis Zwickau zuständig und haben so ziemlich die Hälfte der Einwohner Dresdens, also der Leitstelle Dresden.
1,1 Millionen kann ich anbieten.
Ja, 550.000.
Knapp.
Und zu unseren Einsätzen, wir liegen tatsächlich bei 155.000 insgesamt. Das gliedert sich bei uns ein Stück weit. Ja, 7.000 hatten wir Feuerwehreinsätze, 76.000 ungefähr Notfallrettung und ca. 71.000 Krankentransporter.
Das ist natürlich für die Region auch eine ganze Menge. Und wer sollte nun die 112 den Notruf wählen?
Die Notrufnummer 112 soll für Patienten genutzt werden, bei denen die Vitalfunktionen gestört sind. Das heißt Bewusstsein, Atmung und Herz-Kreislauf. Oder bei denen quasi aufgrund einer Erkrankung oder Verletzung schwere gesundheitliche Schäden zu erwarten sind, wenn eben nicht mit der dringend gebotenen Eile notfallmedizinische Hilfe geschickt wird.
Das sind die Einsätze, die jetzt beschrieben wurden, die der Rettungsdienst dann abdeckt, wo ein RTW oder ein NEF rausfährt. Und im Bereich der Feuerwehr ist es natürlich so, dass bei Bränden oder technischen Hilfeleistungen auch die 112 gerufen werden soll.
Wir haben jetzt die ganze Zeit über integrierte Regionalleitstellen gesprochen. Was ist denn das überhaupt?
Ja, integrierte Regionalleitstelle. Integriert heißt letztendlich, wir nehmen den Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst entgegen. Und regional bedeutet, wir sind für mehrere Gebietskörperschaften zuständig.
Genau, wir sind in Sachsen da sehr gut aufgestellt. Es gibt insgesamt 5 integrierte Regionalleitstellen. Die Vertreter von Zwickau und Dresden sitzen hier. Und dazu gibt es noch 3 andere Leitstellen. Das ist einmal die IALS in Leipzig.
In Chemnitz?
Genau, die IALS in Chemnitz und die in Ostsachsen in Hoyerswerda.
Schönes Thema, integrierte Regionalleitstelle, die Arbeit, die Aufgaben. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch hierher begeben habt in unser Studio vom Landesfeuerwehrverband. Der Tilo hat es ja nicht ganz so weit, Enrico, du hattest ja nicht ganz so, wie viele Kilometer, 140?
130 sind es.
Hauptsache nicht geblitzt worden.
Nee.
Aber du fährst ja vorbildlich.
Ich wollte gerade sagen, ich kann nicht geblitzt werden.
Du fährst so langsam.
Ein Feuerwehrmann fährt ja vorbildlich.
Genau, so ist es. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Kommt gut nach Hause und vor allen Dingen bleibt gesund. Viel Spaß bei der Arbeit und viel Erfolg.
Danke, dass wir hier sind.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne, war ein super Thema. Bis bald.
Tschüss.
Das war's auch schon wieder mit unserem Podcast 112% für Sachsen. Das war Folge 21. Recht herzlichen Dank noch einmal und ich wünsche euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute. Bleiben Sie, bleibt ihr schön gesund und wie immer schön die Ohren gespitzt.
Prozent für Sachsen.